Es geht immer um den Zeitpunkt an das Herantreten einer Bank und damit entsprechende Höhe des Fremdkapitalbedarfs. Wenn ich diese beiden Parameter nicht optimiere oder nicht optimieren kann, deswegen, sage ich mal so aus Beratersicht, scheitern 80-90% aller Finanzierung.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge: Förderbank oder Hausbank. So findest du den richtigen Kredit für Gründer mit Finanzierungsexperte Markus Hübner. Und hier ist euer Host und für Gründerredakteurin Elena Todeva.
Willkommen zu unserem Podcast Besser Gründen. In der heutigen Folge dreht sich alles um ein entscheidendes Thema für alle Gründer und Gründerinnen: die Finanzierung. Genauer gesagt sprechen wir über Kreditoptionen für Selbstständige. Zuerst klären wir die Unterschiede zwischen der Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung und welche Arten von Krediten es gibt. Dann geben wir Tipps dazu, wie es euch gelingt, einen Kredit zu bekommen und welche häufigen Fehler ihr bei der Kreditbeantragung vermeiden solltet. Und zuletzt stellen wir euch zudem vor, welche staatlichen Fördermittel es gibt. Dabei hilft mir unser heutiger Gast Markus Hübner, Finanzierungsexperte mit einer Erfolgsquote von 95% bei mehr als 400 Finanzierungsberatungen über öffentliche Fördermittel und Kredite. Markus, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hallo Elena, grüß dich, schön dich zu hören und ich freue mich drauf.
Markus, lass uns doch mit den Grundlagen in Sachen Krediten für Gründer beginnen. Was sind die Hauptunterschiede zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung?
Ja, wie die Namen es bereits sagen, eine Fremdfinanzierung kommt aus fremdem Geld oder wird mit fremdem Geld gestaltet, meistens in der Form von Bankkrediten. Für diese Kredite muss ich eine Gebühr zahlen, nennt sich dann Zinsen. Das heißt, ich muss das Geld zurückzahlen, was ich natürlich bekommen habe, plus einen Zinssatz über mehrere Jahre. Eigenkapitalfinanzierung bedeutet, dass ich mit meinem eigenen Kapital, was ich entweder privat besitze oder vielleicht schon im Unternehmen drin ist, weil ich jetzt Jungunternehmer bin, mein Vorhaben bestreiten möchte, zahle dafür natürlich keine Zinsen, aber natürlich dieses Geld kann ich ja anlegen auf den Aktienmarkt oder wo auch immer. Es könnte ja auch eine Rendite abwürfen. Das heißt, da muss man aufpassen. Man kann jetzt nicht sagen, dass eine Eigenkapitalfinanzierung günstiger ist, weil ich das Geld ja habe, sondern das Geld ist ja weg von den Überschüssen oder von meinem persönlichen Vermögen. Und die Frage ist ja, was mache ich in schlechteren Zeiten? Dann habe ich ja dieses Eigenkapital vielleicht schon aufgebraucht, zur Hälfte oder in Gänze. Und da muss man schon abwägen, was Sinn macht. Meistens macht eine Kombination aus Eigenkapital und Fremdkapital Sinn.
Mhm. Und welche Argumente sprechen für eine Fremdfinanzierung und welche für eine Eigenkapitalfinanzierung?
Ja, ich bin ja ein Mensch der Zahlen. Da schaue ich mir doch einfach mal den KfW-Monitor an, der ja jedes Jahr untersucht, wie sich junge Unternehmen so, ich sag mal, gegründet haben, welche Fehler wurden gemacht. Und eins ist klar, Finanzierungsfehler erstmal ist die häufigste Ursache, warum Gründer scheitern. Wir haben so eine 5-Jahres-Grenze, daran kann man immer einiges messen. Wer die ersten 5 Jahre schafft, der wird auch länger Erfolg haben. Fakt ist, nach 5 Jahren ist mehr als die Hälfte nicht mehr auf dem Markt, die nicht Fremdkapital in Anspruch genommen hat. Währenddessen Unternehmen, die Fremdkapital in Anspruch genommen haben, ab einer gewissen Höhe weit über 80% noch auf dem Markt sind. Mm. Das heißt, es lohnt sich ja irgendwie, Fremdkapital in Anspruch zu nehmen. Ich erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass ich nach 5 Jahren noch auf dem Markt bin.
Spannend. Ja, so ein ganz starkes Argument für Fremdkapital natürlich. Welche Arten von Krediten stehen typischerweise für Gründer zur Auswahl?
Ja, da habe ich ja generell die Wahl. Ich nehme ein ganz normales klassisches Bankdarlehen meiner Hausbank oder halt der Bank meines Vertrauens. Mhm. Oder ich versuche halt einen staatlichen Förderkredit zu bekommen, den ich aber in der Regel nicht direkt bei dieser Förderbank bekomme, sondern auch bei meiner Hausbank. Die wickelt das Ganze ab. Aber es ist ein Darlehen letztendlich, was ich zurückzahlen muss. Die Frage ist immer, wer gibt das Geld raus? Eine staatliche Förderbank oder halt die Hausbank meines Vertrauens?
Im Intro habe ich ja bereits über Fördermittel gesprochen. Welche Vorteile bieten Förderkredite im Vergleich zu Hausbankkrediten?
Ja, wir sollten vielleicht die Besonderheiten hervorstellen. Warum soll ich denn jetzt einen Förderkredit nehmen und nicht ein Hausbankkredit, der vielleicht ähnlich in den Konditionen ist? Und die Frage ist halt, was kann ein Förderkredit besser bieten dem Gründer? Mhm. Also ganz wichtig, entscheidend ist jetzt, dass natürlich ein Förderkredit in der Regel zinsgünstiger ist. Das müssen wir ganz deutlich sagen.
Ja.
Die Zinsen sind ja gestiegen, das haben wir alle mitbekommen. Vielleicht als Vergleich, vor Corona lag die Zinsrange zwischen 1% und 6%. Wir haben ja eine Bonität, je nach Risiko werden wir ja bewertet bei vielen Vorhaben. Jetzt haben wir aktuell eine Range von 3,5% bis 9%. Mhm. Ja, und ich sag mal, klar, bei 40.000 Euro ist 1%, macht das nicht viel aus. Aber wenn ich jetzt einige 100.000 Euro beantrage, ob ich da 8% zahle oder 3 oder 4%, das ist enorm über eine Laufzeit von 10 Jahren. Und das bieten natürlich die staatlichen Förderkredite. Das kann eine Hausbank nicht bieten. Ich habe zwar Fälle, da hat die Hausbank mal günstigere Konditionen anbieten können, aber nicht bei einem Gründer. Das waren dann halt Jungunternehmer, die schon etwas nachweisen konnten. Mhm. Der Zinssatz aber ist für mich nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend sind die anderen Bedingungen, zum Beispiel eine tilgungsfreie Zeit. Ja, das heißt, in der tilgungsfreien Zeit, die wir von 1 bis 2 Jahren einbauen können, zahle ich nur die Zinsen zurück. Das heißt, ich habe Luft zum Atmen und das ist ja wichtig, gerade in der Anlaufphase. Es kann ja nicht sein, ich fange jetzt an im nächsten Monat und muss dann am Ende des Monats schon die erste Rate zurückzahlen. Von welchen Überschüssen? Die habe ich doch noch gar nicht. Also tilgungsfreie Zeit. Es kann mal im Einzelfall sein, dass eine Hausbank auch etwas anbietet, aber 2 Jahre tilgungsfreie Zeit zum Beispiel kenne ich nicht, dass eine Hausbank sowas anbieten könnte. Das bieten die staatlichen Förderkredite. Wichtigster Punkt dabei ist die Flexibilität. Bei einem Hausbankdarlehen bekomme ich das Geld auf mein Konto und ich kann damit machen, was ich will. Ich muss es natürlich einsetzen und nachweisen. Bei einem Förderdarlehen habe ich eine Art Schublade gemietet. Da ist das Geld drin. Und ich habe 1 Jahr Zeit, in diese Schublade hereinzugreifen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 100.000 Euro beantragt habe und bekommen habe, das heißt nicht, dass ich jetzt gezwungen bin, diese 100.000 Euro auch einzusetzen. Jetzt beginnen ja die Planungsfehler. Wenn ich zu knapp finanziere, ist es doch ärgerlich, wenn ich nach 5 Monaten merken würde, Mist, hier fehlen mir 10.000 Euro oder 20.000. Hätte ich doch mal mehr finanziert. Mhm. Also sprich, wenn ich 80.000 brauche und ich finanziere 100.000, ich setze die 80.000 vielleicht zu Beginn ein, weil die brauche ich ja einfach zweifelsfrei, habe aber noch 1 Jahr Zeit, die restlichen 20 abzurufen. Das bringt mir doch einen Spielraum von Handlungsmöglichkeiten, dass ich sofort auf ein Kapital zugreifen kann. Ja, wenn ich nach einem halben Jahr sonst merken würde, liebe Bank, ich brauche nochmal einen Nachschlag, ja, das kostet Zeit, erstmal diesen Nachschlag zu bekommen und die Chance, einen Nachschlag innerhalb eines ersten Jahres zu bekommen, strebt auch gegen null. Mhm. Und daher ist dieses Kriterium der sogenannten tilgungsfreien Zeit und die Gestaltung, wie man damit umgeht, elementar. Denn Finanzierungsfehler sind die häufigsten Ursachen, warum junge Unternehmer scheitern. Und das fängt ja schon mit der Kapitalausstattung an. Viele Menschen finanzieren zu wenig Geld, weil sie im Kopf haben dieses Wort Schulden.
Ja, ja.
Es sind aber keine Schulden, es sind Verbindlichkeiten. Es klingt irgendwie viel vornehmer. Ne? Es ist weicher. Ich will ja etwas ausgeben, investieren und ich erwarte einen Return on Investment. Und das kann ich einfach natürlich besser und schneller erreichen, wenn ich mehr Geld auch ausgegeben habe, wenn ich meine Zahlen auch gut geplant habe. Und das ist halt wichtig, im Vorfeld frühzeitig zu beginnen. Ich glaube, so 25% oder 20-25% fangen ohne Kapital können die sich gründen. Das ist ja völliger Quatsch. Natürlich muss ich irgendwie Geld einsetzen. Und wenn es meine eigene Arbeitszeit ist, die ich faktorisiert habe, aber ich kann ja nichts machen. Wie soll ich denn zum Erfolg kommen, wenn ich einfach warte, dass Leute mich anrufen? Und da gibt es halt die Studien, die einfach zeigen, je mehr Gründer, Gründerinnen in die Hand genommen haben, desto eher ist ein Erfolg da. Und natürlich, je größer ist der Erfolg da.
Okay, jetzt wissen wir, welche Arten von Krediten es gibt. Jetzt kommen wir zur Kreditbeantragung. Hier spielt natürlich die Bewertung der Kreditwürdigkeit eine zentrale Rolle. Wie wird die Kreditwürdigkeit eines Gründers oder Startups von den Banken bewertet?
Ja, ganz wichtig erstmal noch, bevor wir uns um das Vorhaben kümmern, also was will ich eigentlich machen oder was mache ich, geht es um die Person, die das ja umsetzen möchte oder gerade umsetzt. Also wir müssen uns an die eigene Nase fassen und schauen, sind wir persönlich kreditwürdig? Das fängt natürlich an mit unserer Schufa-Auskunft. Ja, welchen Schufa-Score habe ich? Mhm. Und das sollte man frühzeitig auch mal nachschlagen. Denn da weiß man ja auch, jede dritte Schufa, glaube ich, ist falsch. Es stehen Daten drin, fälschlicherweise, die einen schlechten Score hervorbringen. Und es kann doch nicht sein, dass ich dann in einem späteren Kreditantragsprozess, ich habe dann sehr viel Mühe gemacht, ich habe Unterlagen vorbereitet und dann kommt heraus, oh, der Schufa-Score gefällt uns nicht, wir können Ihnen leider keinen Kredit geben. Das können wir vorher beeinflussen, indem wir vorher uns darum kümmern, wie hoch ist der? Sind da Sachen drin vielleicht, die nicht stimmen? Da muss ich den bereinigen. Wenn ich keinen guten Schufa-Score habe, dann brauche ich gar nicht über das Thema Finanzierung nachzudenken. Das müssen wir ganz klar sagen. Mhm. Noch wichtiger aber eigentlich als der Schufa-Score, das vergessen viele oder wissen viele gar nicht, ist das eigene Kontoverhalten. Ja? Wie führe ich mein Privatkonto? Denn darauf kann man natürlich schon Rückschlüsse ziehen. Wenn ich mit meinem Privatkonto so Larifari umgehe, ach, nach mir die Sinnflut, ich überziehe das mal, mir doch egal, kommt der nächsten Monat Geld drauf, ich bin ja Angestellter, das ist nicht gut. Rücklassschriften, ja, die ich nicht einfach vereinbart habe mit der Bank, die also dann storniert werden letztendlich die Abbuchung, zeigen dann, dass ich mit Geld nicht umgehen kann. Und das ist ein wirklich Negativmerkmal. Da kann ich noch so viel Eigenkapital haben und der Bank sagen, hey, ich bringe ganz viel mit, ich habe ein super Konzept, ich bin fachlich qualifiziert. Ende im Gelände kann nichts gemacht werden. Und wenn ich jetzt in den letzten 6 bis 12 Monaten einfach ein schlechtes Konto habe, dann heißt es nicht, ich bin niemals kreditwürdig in meinem Leben. Da muss ich aber noch mal vielleicht 6 bis 12 Monate warten, mal ein bisschen darauf aufpassen, das Konto sauber führen und dann erst zur Bank gehen. Ich muss den Prozess der Gründungsfinanzierung oder Wachstumsfinanzierung einfach verschieben, ganz klar. Dann sprechen wir ja immer sehr häufig, ich muss ja was können. Ne? Also wir sagen, fachliche Eignung und kaufmännische Kenntnisse, das wird vorausgesetzt. Ist ja auch logisch.
Klar.
Wenn ich ein Gebiet irgendwie mich bewährt habe, ich habe Ausbildung, Bildung genossen, Fortbildung, Weiterbildung, ich habe gearbeitet, dann kann ja der Geldgeber anhand vielleicht dessen erkennen, okay, der weiß, von wo er anspricht. Aber er muss auch mit Zahlen umgehen können. Es reicht also nicht aus, dass ich ein sogenannter Fachidiot bin. Na, aber ich muss ja auch später halt dann unternehmerisch tätig werden. Und das sind zwei wichtige Parameter. Auch die gilt es zu optimieren. Ja, wenn jetzt der Student ankommt, ich habe viel mit Studenten zu tun, also die halt frühzeitig gründen wollen, da muss ich einfach sagen, Geduld üben ist eine wichtige Tugend, macht die Abschlüsse zu Ende, arbeitet doch erstmal ein halbes Jahr vielleicht, dann kann ich doch auch ein bisschen Lebens- und Berufserfahrung einbringen. Das ist viel wichtiger und da spielt mal das Alter auch eine gute Rolle, kann man sagen. Die Menschen werden also nicht diskriminiert, wenn sie jetzt älter sind, ganz im Gegenteil, ab einem gewissen Alter hat man einfach eine ganz andere Kreditwürdigkeit bei einer Bank als der Jungspund mit 22.
Ja, klar.
Ganz wichtig natürlich jetzt, wenn wir unsere persönlichen, ich sag mal, Parameter optimiert haben, fachliche Eignung, kaufmännische Kenntnisse, Schufa, Kontoverhalten, dann natürlich ganz wichtig, eine Bank braucht ja Unterlagen, anhand dessen sie eine Bewertung vornehmen kann, ob mein Vorhaben Sinn und Verstand macht. Wir sagen dazu auf Neudeutsch, wir brauchen einen Businessplan. Das ist das geschriebene Werk. Ich würde eher Geschäftsentwicklungsplan sagen, aus dem einfach hervorgeht, wer ist der Gründer, die Gründerin? Was will sie zukünftig machen? Was für einen Markt haben wir? Warum sollte ich im Markt Erfolg haben? Wie unterscheide ich mich von Mitbewerbern und so weiter? Das tut ein ausgiebiger Finanzplan, anhand dessen zu erkennen kann, ob meine zukünftigen Umsätze auf realistischen Annahmen basieren. Denn wenn ich vernünftige Umsätze erzielen kann, kann ich ja damit meine Kosten decken und die sogenannte Kapitaldienstfähigkeit, das ist ja die Rückzahlung des Kredites samt Zinsen, sicherstellen kann. Ich nenne immer das, diese beiden Werke oder Unterlagen, das sind, kann man vergleichen wie eine Bewerbungsmappe, die ich einer Bank einreiche, damit ich jetzt sage, hier präsentiere ich euch was und ich hoffe halt, dass ich dann auch eingeladen werde. Denn es ist ja nicht so, nur weil ich jetzt einen tollen Businessplan geschrieben habe und mir den geklaut habe oder mit der KI geschrieben habe, werde ich auch eingeladen zu einem Bankgespräch. Vielleicht dazu eine Statistik von der Berliner Volksbank. Ist einer der größten Volksbanken in Deutschland. Die bekommen jedes Jahr ca. 600 Businesspläne eingereicht. Und davon werden gerade mal 20-25% finanziert.
Wow.
Wenn wir halt grundlegend wissen, dass 80% kein Geld bekommen, die bei einer Bankunterlage eingereicht haben, müssen wir wirklich mal überlegen, was haben die falsch gemacht? Ne, denn die haben ja irgendwie doch sich sicher nicht vorbereitet. Ich glaube, es fängt erstmal wirklich damit an zu schauen, bringe ich wirklich die Voraussetzung mit, um als Unternehmer tätig zu werden? Ne, wie alt, wie jung bin ich? Muss die Gründung denn jetzt erfolgen? Ist es vielleicht in 1-2 Jahren besser, wenn ich mich mehr, ich sag mal, behauptet habe in meinem Markt? Vielleicht will ich ein Franchise-Nehmer werden in einer Branche, in der ich nicht viel Erfahrungswerte habe, aber ich irgendwie denke, ich kann den Erfolg jetzt kaufen. Und ich meine, das klingt immer so einfach, dass man im Franchise auch als Quereinsteiger einsteigen kann. Das sagen die Franchise-Geber. Ja, das ist richtig. Wir haben ja eine bekannte Marke, die muss ich nicht aufbauen. Aber eine Bank möchte ja gewisse unternehmerische Fähigkeiten haben. Und wenn ich die einfach noch nicht habe, sollte man einfach ein bisschen später gründen. Das kann ja nicht weglaufen, die Selbstständigkeit. Ne? Ob ich nur mit 23 oder mit 24 mich selbstständig mache oder mit 30 oder mit 31, das ist doch egal. Aber in diesem einem Jahr kann ich vielleicht noch meine Voraussetzungen verbessern. Abschlüsse, Qualifikationen. Ganz wichtig natürlich, dass ich mich qualifiziere. Und da muss man einfach sagen, je mehr, desto besser. Da reicht es einfach nicht nur aus. Ich habe einen Studienabschluss. Ja, und wenn ich jetzt Graf Koks und kann alles, da muss man einfach noch einer Bank zeigen, hey, ich kümmere mich um etwas. Ich möchte dir gerne Unterlagen geben. Es ist gerade wie beim Gericht letztendlich. Der Richter braucht ja auch Beweise, die es ihm ermöglichen, ein Urteil zu fällen, ein eindeutiges. Und wenn wir gute Beweise vorbringen, da wird mein Rechtsanwalt vielleicht gewinnen, wenn ich irgendwie jemanden da vor Gericht verklagt habe oder ich bin verklagt. Ich möchte gewinnen, müssen wir Beweise vorbringen. Bei einer Bank ist es ähnlich. Ich muss Beweise vorbringen, damit die Bank es glaubt, dass ich es kann. Das Wort Kredit kommt ja aus dem lateinischen Credere. Glauben, Vertrauen schenken. Und wie schenke ich einem Banker Vertrauen? Indem ich halt ihm zeige, hey, ich habe mich bemüht. Ich möchte auch irgendwie ein wenig Eigenkapital mit einbringen. Ich habe Qualifikationen erworben. Und noch viel wichtiger natürlich, denn daran scheitern ja viele Gründungen, ich habe mich auch professionell beraten lassen zu meinem Vorhaben. Die Zahlen, die also mit der Bank eingereicht haben, die habe ich nicht zusammengewürfelt oder mit einem Excel-Sheet aus dem Internet und habe ein bisschen mal tolle Zahlen eingegeben. Ich habe in professionelle Beratung investiert. Allein das ist schon ein Garant, dass eine Bank einen ernst nimmt.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Nochmal zusammenfassend, die Million-Dollar-Question. Was muss ich als Gründer, Gründerin tun, um einen Kredit zu bekommen?
Ja, ganz wichtig natürlich, ich muss die Zeit planen. Ich muss mir richtig viel Zeit nehmen im Vorfeld, damit ich meine Voraussetzungen, damit ich einen Kredit bekomme, verbessern kann. Mhm. Das heißt, ich muss gucken, wie ist meine Schufa? Wie ist mein Kontoverhalten? Stimmt das? Ich brauche für die Banken gewisse Unterlagen. Die kann ich nicht innerhalb von einer Woche erstellen. Da muss ich mir auch Zeit nehmen. Das ist wie ein guter Kuchenteig. Ne? Der muss ja auch erstmal ein bisschen aufgehen, damit er dann richtig hervorragend schmecken wird. Und bei den Unterlagen ist es ähnlich. Es reicht nicht einfach nur aus, etwas zu schreiben, des Schreibenwegs, sondern es ist ja meine Bewerbungsmappe. Ne? Und die möchte ich doch optimieren, damit ein Leser, der Erfahrung auf dem Gebiet hat, sofort erkennt, der hat sich Mühe gemacht. Den lade ich doch mal ein. Die Leute, die ja kein Geld bekommen, diese 80%, das heißt ja nicht, dass sie bei der Bank gewesen sind und dann vielleicht nach vielen Verhandlungen ein Nein bekommen haben. Nein, ein Großteil von denen, die werden ja noch nicht mal eingeladen, weil eine Experte sofort, also ich glaube, ein Banker, also ich behaupte immer, ich brauche 3 Minuten, um zu erkennen, ist da Sinn und Verstand drin in Unterlagen.
3 Minuten, puh.
Ein Banker aber, glaube ich, der braucht vielleicht 1 Minute oder 2 Minuten. Der guckt auf den Lebenslauf, die Summary, Kapitalbedarf. Passt das? Das ist ja auch das, was ein besserer Berater im Erstgespräch macht. Die Eckdaten sich geben lassen.
Lebenslauf, Summary und Kapitalbedarf, okay. Mhm.
Da sehe ich ja, wer ist der Gründer, die Gründerin? Was möchte er machen? Wie viel Geld braucht er? Mhm. Und da kriege ich Magenschmerzen oder ich kriege keine Magenschmerzen. Ne? Wenn ich halt 23 bin und ich will ein Café aufmachen, ich brauche 300.000 Euro, und habe 5.000 Euro Eigenkapital, ist nicht finanzierbar. Ich mag ein tolles Konzept haben, wo vielleicht Branchenexperten sagen, hey, wenn du das so umsetzt, wie da beschrieben, kann das ein Erfolg haben. Ja, kann. Ja, aber die Förderkredite sind ja Steuermittel. Ne? Das seien wir Bürger ja ein letztendlich. Das sollen ja den Menschen anvertraut werden, die über fachliche Eigenverfügung, kaufmännische Kenntnisse. Und wenn der Mensch nicht darüber verfügt, wäre das ja ein Risiko, weil eine Bank sagen würde, hey, du bringst zwar nicht fachliche Eignung nicht so mit, aber wir finden dich so dufte und dein Konzept ist so toll, wir geben dir mal das Geld. Nein, das sind keine Risikogelder. Da müssen wir dann an andere Geldgeber ran, vielleicht private Business Angels, ne, oder andere Fördertöpfe. Mhm. Aber wir können nicht erwarten, dass der Staat jedes Vorhaben, jedes Wunschvorhaben finanzieren kann, nur weil wir es möchten.
Ja, und zum Thema Vorbereitung, du hast vorhin auch den Businessplan erwähnt. Im Detail haben wir auch dazu eine Folge mit dir, wo du auch genau erklärst, welche Elemente drinnen sein müssen. Und wie unterscheidet sich der Prozess der Beantragung von Fördermitteln von herkömmlichen Krediten?
Ja, das merken wir natürlich. Jetzt haben wir noch eine weitere Bank und dann wissen wir auch, ja, den Zeitfaktor sollten wir auch hier berücksichtigen. Mhm. Damit spielen natürlich die Hausbanken, die natürlich schauen, wie schnell brauchen der das Geld. Vielleicht können wir ihnen ja irgendwie ein anderes Angebot machen, mhm, was nicht so gut ist, aber er hat es gleich. Sie haben es in 2 Wochen auf ihrem Konto. Förderbank, muss man sagen, meckern natürlich die Hausbanken auch. Ach, das dauert so lange. Ist Quatsch, wenn die Unterlagen vorhanden sind, kann innerhalb von 2 bis 4 Wochen der Förderkredit ausgezahlt werden.
Ah, 2 bis 4 Wochen. Okay.
2 bis 4 Wochen. Natürlich, wenn Unterlagen fehlen, wenn die Kommunikation nicht so gut ist, natürlich kann es nach vorne gehen. Wenn wir 2 Millionen Euro brauchen, dauert es ein bisschen länger wegen der Thema Sicherheiten. Problem ist aber, dass wir natürlich Sicherheiten, weil ich es gerade angesprochen habe, bei größeren Vorhaben brauchen wir in der Regel noch eine Bürgschaftsbank. Denn ohne Sicherheiten kein Kredit.
Ja.
Das heißt, unter Umständen brauchen wir die Hausbank als sozusagen durchführendes Institut, die die ganze Arbeit macht, alles abwickelt. Wir haben einen Förderkredit, den wir in Anspruch nehmen. Und wir brauchen noch, um die Absicherung dieses Förderkredites zu bewirken, eine Bürgschaftsbank. 3 Banken. Da kann ich sagen, das geht ja nicht in 4 Wochen. Da muss man ehrlicherweise sein, ab Zeitpunkt der Beantragung des Kredites bei der Hausbank bis zur Auszahlung des Kredites wären 8 Wochen schnell. Ich würde eher dann 3 Monaten rechnen, plus X, mhm, weil wir dann einfach von anderen Menschen, von anderen Banken abhängig sind. Also der Zeitfaktor ist ganz, ganz wichtig. Das soll aber nicht bedeuten, ach Mist, da müssen wir so lange warten, ich brauche doch jetzt Geld. Wenn ich frühzeitig plane, meine Gründung muss 1, 2, 3 Monate später beginnen können oder mein Wachstumsvorhaben muss auch 3 Monate später immer noch starten können, damit gehe ich nicht pleite, wenn ich einfach einen sehr guten Kredit haben möchte mit gewissen Konditionen. Da sollte man sich die Zeit nehmen und nicht der Bank zeigen, ich brauche es ja eigentlich gestern. Denn dann wird man natürlich auch, eine Bank ist ja keine Behörde. Ja, so man, die müssen Geschäfte machen, Geld verdienen. Ist ja ganz logisch. Ne? Und dann ist das beste Geschäft, das eigene Geld zu verkaufen, wenn der Kreditnehmer kreditwürdig ist und wenn er sich ja einstellen kann.
Das eben war ein tolles Key Learning zum Schluss. Bitte fass doch 3 weitere Key Learnings aus unserem Gespräch zusammen, die unsere Zuhörer und Zuhörerinnen unbedingt mitnehmen sollten.
Ja, das Wort Zeit, glaube ich, viel sehr häufig. Ja. Der Zeitfaktor, die Vorbereitungsphase, egal ob ich gründe oder wachsen möchte, elementar wichtig. Niemals unter Zeitdruck etwas machen, das kann qualitativ nicht gut werden. Weiterhin immer die eigene Person anschauen. Wie qualifiziert bin ich wirklich? Vielleicht mal andere Menschen fragen, wie siehst du jetzt meine fachlichen Eignungen an? Kann ich die verbessern? Es gibt doch so viele Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Teilweise werden die auch gefördert. Damit stehe ich einfach besser da als ein anderer Kreditnehmer. So, und wenn ich dann, wenn die Bank vergleichen kann, im Zweifel wird jemand dann doch eher gefördert, der gezeigt hat, das lebenslange Lernen hat nicht aufgehört mit Beginn der Selbstständigkeit. Der macht noch etwas. Mhm. Schufa, das eigene Kontoverhalten. Gerade die bestehenden Unternehmer, die haben häufig Probleme mit der Schufa, weil sie brauchen nämlich dann Geld, weil sie halt gemerkt haben, dann, sie machen nicht so ganz gut die Geschäfte, ne, und gehen mit dem Geld nicht so sorgfältig um, mit dem Konto. Dann wird das Konto gewechselt in dem Glauben, die nächste Bank wird das nicht merken, aber natürlich wird die nächste Bank das merken, weil die holt sich eine alte Auskunft bei der vorherigen Bank. Die sogenannte Bank-an-Bank-Auskunft. Und das heißt, wir müssen erstmal unser Fundament richtig setzen. Das muss einfach ja gegossen werden. Es muss Ruhe, ehe ich mein Haus aufbauen kann. Das ist mir aber wichtig als Basis. Dann natürlich mit Experten zusammen die Bewerbungsmappe bestehend aus Businessplan und Finanzplan ausarbeiten. Mit Experten meine ich auch gute Experten, die Geld kosten. Mhm. Wenn ich Herzprobleme habe, dann gehe ich nicht zum Frauenarzt. Das heißt, nicht einen Berater nehmen, der irgendwo vielleicht angestellt ist, der irgendwie kein Know-how mit sich bringt, der gibt nur Informationen. Die können wertvoll sein, aber es geht ja nicht um Informationen, es geht um Know-how. Es ist eine existenzielle Frage, die ich doch gerade mache, ob ich mich selbstständig machen kann oder ob ich pleite gehen werde. Es nützt mir ja nichts, wenn ich nach 2 Jahren pleite bin, sagen zu können, ha, am Berater habe ich aber gespart damals. Ja, ja, ich habe keinen Berater, der teuer ausgeben. Es ist ja aber so, denken leider viele. Daher vergleichen, ohne Expertenwissen kommt man persönlich auch nicht weiter, weil man kann es ja nicht wissen, was andere hören wollen.
Und um wie viel Prozent werden die Erfolgschancen erhöht durch eine Zusammenarbeit mit einem Berater, einer Beraterin?
Na gut, da gibt es auch Statistiken von der KfW und Kreditreform. Wir sagen ja immer, die Hälfte der Gründungen scheitert nach 5 Jahren oder 60% jetzt. Die andere Zahl, die ist wirklich sehr schön. Ich sage sie aber ganz selten eigentlich. Schön, dass du mich fragst. Die ist verkaufsfördernd für uns Berater. 90%, die sich haben beraten lassen vor der Gründung, aber auch danach, sind noch auf dem Markt.
Ja, okay. Alles klar. Ein tolles Argument natürlich. Also wir haben das Fundament, wir haben die Zusammenarbeit mit einem Berater, um die Erfolgschancen wesentlich zu erhöhen. Und als drittes Key Learning?
Ja, drittes Key Learning. Man sollte immer authentisch bleiben. Man sollte mit offenen Karten spielen, auf Augenhöhe mit einer Bank sprechen. Nicht unterwürfig, wir sind kein Bittsteller, aber auch nicht mit der Pistole auf die Brust. Hey, rück die Förderbitte doch raus. jemand, der sich bemüht, das ist meine Erfahrung, der wird auch belohnt. Man muss offen und ehrlich sein. Die steht Fehler ein. Da kann man ja auch eine Story rum erzählen. Ja, also die Wahrheit abbilden muss man ja nicht unbedingt zu 100%. Aber es kommt alles immer noch doch raus. Und das mögen Menschen nicht, angelogen zu werden. Authentisch ist ganz wichtig.
Mhm. Vielen Dank, Markus. Damit war es das auch schon für unsere heutige Folge. Danke, dass du wieder als Experte mit dabei warst.
Sehr gerne, Elena. Ich freue mich auf die nächste.
Und vielen Dank auch an all die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, dass euch die Infos und Tipps dabei helfen werden, fundierte Entscheidungen über eure Finanzierungsstrategie zu treffen. Wenn ihr Feedback zu diesem Podcast habt, freue ich mich, wenn ihr uns eine E-Mail schickt an podcast@fuergruender.de. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, welche Themen ihr euch für die kommenden Folgen wünscht. Natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung auf eurem Streaming-Portal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Besser Gründen.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fuergruender.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fuergruender.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fuergruender.de.